Antenne präsentiert Backstage Pass. Geschichten der Rockstars hinter den Kulissen mit Kultpromoterin Ute Kramrey. Sie hat den Rockzirkus fest im Griff.
Herzlich willkommen, hoffentlich zurück, meine Damen und Herren, bei der neuen Ausgabe von Wie es wirklich war, von und mit Ute Kramrey, ihres Zeichens Promoter Queen hier in Deutschland. Nicht die einzige, ganz klar, muss man fairerhalb sagen, aber doch eine der wichtigsten und tragendsten Personen, die hinter den Kulissen für uns Fans tätig war und doch so viel in vorderster Front und ganz mittendrin miterlebt hat. Ute, wir sind letztes Mal nicht stehen geblieben, aber wir haben viel und eigentlich nur über Lemmy und Motorhead geredet und über die Band selbst. Du warst halt eben bei dieser Beerdigung von Lemmy mit dabei. In Los Angeles damals. Wir haben das Ganze, zwar mein Kollege und ich, Conny Schwarz und ich, wir haben das live im Radio übertragen. Ich musste tatsächlich auch immer schauen, wir hatten den Livestream mitlaufen, damit wir sehen konnten, wer gerade am Sprechen war. Und ich bin echt, als ich dich gesehen habe, wie du aufs Podest gegangen bist, ist mir nur ein alles Gute, live von ihr rausgerutscht, weil ich so überrascht war, dass du dabei warst. Aber das ist doch mehr Ehre, kann es eigentlich in dem Motorhead Kosmos und Universum nicht geben, oder?
Nee, da hast du völlig recht. Ich war sehr überrascht, als die Beerdigung festgesetzt wurde für den 9. Januar und mir dann Anfang Januar gesagt wurde, man hätte gerne, das Management hätte gerne, dass ich ein paar Worte sage. Mhm. Da habe ich gesagt, boah, ich weiß nicht, ob ich sowas kann und ich weiß auch nicht, ob ich dafür geeignet bin, weil es gibt bestimmt wichtigere. Aber nein, es gab natürlich enge und Musikerkollegen oder. Ich war schon sehr gerührt und geehrt und habe gedacht, knapp halten und nicht so, und eigentlich lustige Geschichten, und ich muss jetzt keine Lobhudelei machen, wie toll er war, weil das machen andere und das weiß auch jeder, sondern einfach nur meine Erfahrung zusammengepackt, vielleicht in 10 Sätzen. Mhm. Und die Beerdigung, es war, man wollte keine große Beerdigung, ich weiß nicht warum, ich kann es euch echt nicht sagen, weil bei Ronny waren wir ja 3000 Leute, da gab es ja Beerdigungen in 3 Stufen und bei der letzten waren ja irgendwie über 3000 Fans da, es war also riesig, war derselbe Friedhof. Sie hatten dann ausgesucht, ein Kolumbarium, also sprich die Stelle, wo seine Asche hin sollte, das war eigentlich genau gegenüber Ronny. Mhm. Das war schon ganz, ganz cool.
Wollte Lemmy nicht in England beerdigt werden?
Nein, das wollte er nicht. Das wollte er nicht. Ich glaube, auch wenn er es gewollt hätte, ob man es gemacht hätte, ich weiß nicht, aber es war schon, er hat schon LA geliebt, er hat das schon geliebt. Okay. Ne? Also nicht nur wegen des Wetters, das war sein Zuhause. Er hat da ja jetzt von 91 gewohnt, doch, ich denke schon, das war okay. Mhm. Und es passte auch von den Musikerkollegen auf dem Friedhof, liegt Jimmy Bain, und da liegt, weiß ich nicht, Bette Davis und Ronnie James Dio, und vielleicht passt das auch besser dahin. Also diese Beerdigung, ich fand es unglaublich. Also es wurden mehr oder weniger Einladungen verschickt zu der Beerdigung, was ich ganz toll fand. Es war also sein Arzt da, Jens Retter, der ist gekommen. Es waren...
Das ist bei dir. Nee, ist bei mir.
Ich habe Bruce Springsteen Klingelton. Ja, ich weiß, bei mir ist auch, es muss bei dir sein.
Ich kenne doch niemals den Ton richtig.
Ja, das ist auch ein bisschen seltsamer Ton, ja, genau.
Du warst die Beerdigung, wo waren wir? Das war groß, Einladung.
Und ich bin total, also es kam Robert Kiewicz, einer der größten Fans, der auch viel gesammelt hat aus Holland, also wer da alles da war, und dann sah ich halt Sharon, Ozzy Osbourne und Dave Grohl, ich glaube Duff war da, Adrian von Iron Maiden, also es war schon sein Promoter, Joe Rambock, es war Neil Warnock da aus England, also es war schon, das haben alle Leute, Mickey war da, alle Leute ihm die letzte Ehre erwiesen, außer Phil, der war nicht da, es hieß, gesundheitlich wäre es nicht angebracht gewesen zu fliegen, was immer, kann ich auch nicht mehr zu sagen. Und die hatten Jack Daniels da stehen und jeder, der reinkam, durfte einen Jack Daniels trinken, das fand ich auch ganz gut, weil das ein bisschen von der Spannung genommen hat, es hört sich jetzt immer doof an, Alkohol löst alle Probleme, aber kein Alkohol ist auch keine Lösung. Wie schon Campino sagte, also von daher alles gut. Und ich war schon aufgeregt. Das Gute ist, dass natürlich eine Urne, zumindest bei mir, nicht die Gefühle auslöst wie ein Sarg. Ja. Weil das, du kannst dir nicht vorstellen, dass so ein großer Mann dann in so einem Fuckelding drin ist. Hatten sie auch schön gemacht, so seinen Hut und als Urne. Und dann habe ich auch gar nicht erkannt, was die Leute erkannt haben, was das für Blumenarrangements sein. Das sollte halt eine Gitarre sein oder eine Kokslinie, was weiß ich. Das habe ich gar nicht richtig erkannt. Ich glaube, Phil hat das geschickt mit so einer Kokslinie, so mit weißen Blumen, aber ich habe das nicht so richtig erkannt. Aber du warst ein bisschen aufgeregt. Und ich sollte auch nicht bei den Gästen sitzen, also praktisch da vorne in der Reihe, sondern Familie links. Und dann hat das Management, also Todd Zingerman, immer aufgerufen, wer als nächstes dran war, hat auch erklärt, wer gesprochen hat. Ich habe dann noch schnell einen Whisky getrunken und als ich dann dran kam, hat er mich irgendwie angekündigt mit, ja, also enger Vertraute und dass ich ein paar Mal das Leben gerettet hat, da hätte ich schon heulen können. Und ich wusste, ich muss nur durch. Und in Amerika ist es ja Gott sei Dank ein bisschen anders als bei uns. Wenn du Sachen sagst, dann lachen die Leute auch oder klatschen. Aber ich habe da, ich muss da einfach durch. Wenn ich stocke und irgendwen angucke und dann heule ich da und das ist wirklich überhaupt nicht, wie es dem Personal Assistant gegangen ist. Der wollte einen Witz erzählen und hat gestockt und hat so angefangen zu weinen, dass er halt aufhören musste. Ja. Und das wollte ich auf gar keinen Fall. Und ich habe dann halt gesagt, dass ich halt das Lemmy, das alle, für alle war es eine Ikone und für mich war es einfach nur mein Lemmy und dass ich durch, oder mein Lem, und dass ich durch Lemmy und seine andere Band Headcat halt ganz viel von der Welt sehen durfte. Er immer sehr großzügig war, mich überall mitgenommen hat und dass ich dadurch viele, viele Sachen gesehen habe, erlebt habe und aber auch neue Freunde gewonnen habe und dass ich natürlich Höhen und Tiefen mit ihm hatte, wie es in jeder Ehe ist. Und habe dann halt die Sache mit der Nurse on Prada erzählt, dass ich ihm bei den Krankheiten, dass ich ihn halt durchs Hotelzimmer, durchs Krankenhaus geschoben habe und dass wir im Bus immer Monty Python geguckt haben und vor allen Dingen Fawlty Towers haben wir geguckt. Und da gibt es ja diese Szene, wo diese Deutschen da sitzen und mit dem Bismarck-Herring und das haben wir immer wieder geguckt und dass jemand den Funny Walk macht. Und dann hat Lemmy immer gesagt, ah Ute, do the Funny Walk. Und hat immer gesagt, oh, you're German? I thought there was something wrong with you. Und da haben natürlich alle gelacht, aber ich dann weiter, bla bla bla, weil ich dachte, oh nein, nein, nicht lachen, nicht aufhören, nicht hier stocken und sagen, ja. Und dann hatten mich ein paar deutsche Fans gebeten, zum Teil Hannes aus der Nähe von Berlin, der hat gesagt, aber du musst, wenn du da sprichst, unbedingt auf Deutsch auf Wiedersehen sagen und nicht nur alles auf Englisch. Und das habe ich auch gemacht und Lemmy hat mich immer aufgezogen mit dem deutschen Tschüss. Tschüss, tschüss, hat er immer irgendwie nachgeäfft. Und dann habe ich gesagt, auf Wiedersehen, Lemmy, tschüss, und habe das Glas erhoben. Und als ich dann in die Ecke gegangen bin, da gibt es so eine Szene, wo das Management sich so umdreht. Da habe ich so geschluchzt und so geheult, weil ich es hinter mir hatte, ich war erlöst und es war alles ganz traurig und habe nur geheult. Ich dachte, oh, gut, dass ich das überstanden habe, gut, dass ich das überstanden habe. Weil dann konnte ich den anderen zuhören und da waren schon ein paar Sachen ein bisschen lang, ein bisschen ausschweifend, ein bisschen am Thema vorbei. Ja. Aber
wie war das, als du da diese Bühne betreten hast? Ich meine, wir konnten nur die Sprecher sehen. Wir konnten nicht wirklich den Saal sehen. Wie hat sich denn das präsentiert? Wie viele Leute, vor wie vielen Leuten bist du da gestanden?
Ah, okay. Das wusste ich nicht, dass man das nicht sehen konnte. Also da waren so weiße Bänke rechts und links und da saßen halt, ich habe dann immer irgendwie Ozzy angeguckt und Sharon und habe dann Dave Grohl gesehen und habe diese Leute und habe so versucht zu fixieren. Meine Kollegin, Ex-Kollegin Ulrike mit ihrem Mann, die stand da hinten und der Robert. Aber du siehst dann keine Leute.
Ja.
Die haben alle vor dir gesessen und du musst dir das vorstellen, es ist eigentlich eine Kapelle gewesen. Genau wie hier in Europa oder in Deutschland auch. Es ist eine Kapelle. Mhm. Jetzt zwar nicht dieses Heiligkreuz und sowas, aber auf jeden Fall sind die Bänke genau wie in der Kirche, nur halt in weiß, wo die Leute gesessen haben, an beiden Seiten, links und rechts und der Rest hat hinten gestanden. Wie viele Leute waren da? Boah, das kann ich echt schlecht schätzen. Ein paar hundert?
Als diese Zeremonie vorbei war, und die war irgendwo, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, es wirklich hart, aber das war dann irgendwo mal dann durch und dann war es auch für uns weg, weil der Stream auch weg war.
Ja, ganz komisch. Ja,
wie ging es denn dann weiter?
Genau, dann sind die alle, also es hieß dann, die Feier oder die Abschiedsfeier ist im Rainbow.
Ja.
Logischerweise. Und dann sind die meisten schon gefahren und nur die Engsten sind noch geblieben, weil wir dann zu der Stelle gegangen sind, wo die Urne beigesetzt wurde, was ja alles ohne Pfarrer und ohne alles ist. Da wurde halt nur das, da haben sie die da reingestellt. Dann haben wir nochmal geguckt und haben ein paar Fotos gemacht. Aber ich glaube, als wir weg waren, wurde erst, da ist ja so ein Panzerglas dann davor, dass du die Urne sehen kannst. Mhm. So war das, haben sie erst Panzerglas, aber jetzt ist die Urne auch weg. Jetzt ist nur noch dieses Schild, Lemmy Kilmes davon, bis born to lose, live to win. Die war vorher, die hatten so Panzerglas, dass man die noch ein bisschen sehen konnte, aber ich glaube, am Abend oder am nächsten Tag haben sie die dann ganz normal eingemauert und diese Plakette vorgemacht mit Lemmy. Also die Urne sieht man nicht mehr. Ne?
Aber die Urne ist leer.
Nein, das glaube ich nicht. Da ist schon Asche drin. Du meinst, weil so viel Asche in der Welt verteilt ist? Ich glaube schon, dass da Asche drin ist. Und ich hatte mich ja irgendwie da auch mal schlau gemacht, wie viel Asche überhaupt ein Mensch hat. Mhm. Die sagen alle so grob, wenn der keine Osteoporose hatte, so grobe Richtung zwischen 2,5 und 3 Kilo oder 2 und 3 Kilo. Das ist natürlich eine ganze Menge.
Wie viel Asche passt in eine Patrone?
Eben, das ist, und wie viel Asche ist drin?
Ja.
Weil ich möchte jetzt nicht so, ich möchte mich nicht auf die Schiene von anderen Leuten stellen. Natürlich hätte ich sie gerne mal aufgemacht und geguckt, wie viel Asche drin ist, Wirklichkeit. Und ob es die richtige Asche ist und nicht vielleicht Marlboro-Asche. Klar, aber...
Es ist makaber, ist echt lustig.
Ja, tut mir leid, natürlich möchte ich das bei dieser ganzen Asche-Aktion in der ganzen Welt. Aber dann denke ich mir, das ist doch ein bisschen too much. Das ist auch ein bisschen zu vermessen. Aber es würde mich schon interessieren, wenn ich ehrlich bin. Also, geh mal davon aus, dass überall nur so ein Fingernagel drin ist. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, ich war nicht beim Abfüllen dabei. Ich war auch überhaupt erstaunt, dass es sowas gibt, weil ich habe die ja nicht gleich nach der Beerdigung bekommen. Mhm. Ich habe also die Originalurne in klein und noch eine Patrone, die ich inzwischen Michael Monroe schenken musste.
Alter, echt jetzt?
Ja, erzähl ich da auch gleich was zu. Ja, echt du. Und die habe ich komischerweise erst 1-2 Jahre später gekriegt. Mhm. Und da wusste ich gar nicht, dass sowas überhaupt passiert oder sowas überhaupt gemacht wurde, dass da was abgezweigt wird, was ja in Deutschland verboten ist. Ne?
Ja.
In Amerika kannst du ja nun überall hinschütten, kannst du ja auch zu Hause stehen lassen.
Ja.
Das wusste ich überhaupt nicht. Wie gesagt, wenn die Dio kam, irgendwann, wir hatten uns auf der ILMC in London getroffen und dann kam sie mit diesen Paketen an, mit so einem Schriftzug, dass ich die nicht verkaufen dürfte, bla bla bla, oder irgendwie sowas. Und mit dem Zettel dazu, dass Lemmy das gewollt hätte, dass ich auch einen Teil seiner Asche kriege. Dann habe ich erst gehört, dass eigentlich die ganze Welt Asche gekriegt hat. Ja, ein bisschen seltsam. Und ich bin nicht sicher, ob Lemmy das gewollt hätte. Ja.
Das ist, wäre meine nächste Frage gewesen. Woher kommt denn die Idee?
Die kommt eindeutig vom Management. Also eindeutig.
Okay.
Lemmy hat nie gesagt, meine Asche soll verstreut werden, da er mit niemandem über seinen Tod gesprochen hat. Er hat zwar noch ein Testament gemacht, da haben sie ihn noch zu gedrängt. Mhm. In demselben Jahr irgendwie, als er gestorben ist, Anfang des Jahres, da haben sie irgendwie noch gedrängt, was auch ein bisschen schief gelaufen ist, aber ganz egal, mit der ganzen Testamentsache. Aber das hat er nie, das stand da nicht drin, das hat er auch nie gewollt. Nein, niemals. Das ist einfach nicht Lemmy.
Ja.
Lemmy war da doch sehr bescheiden und er hätte nicht gewollt, dass seine Asche in der Welt irgendwo rumreist. Mit was für einem Hintergrund? Motorhead, das Legacy oder die Liebe zu Motorhead, die ist doch da. Ob da nun die Asche in Wacken, auf dem Hellfest, auf dem Sweden Rock, in L.A. oder sonst irgendwo liegt. Du hast doch, wer immer gestorben ist, den hast du doch in deinem Kopf, in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Da brauchst du doch keine Asche. Mhm. Das ist doch, lebt doch in dir weiter und lebt vor allen Dingen mit der Musik, die unsterblich ist, weiter. Also da braucht man sowas nicht. Da kann ich jetzt wirklich mal offen drüber sprechen, dass ich das nicht gut finde und dass ich das Lemmy das auch nicht gewollt hätte.
Jetzt haben diverseste Personen so eine Patrone bekommen.
Ja, Doro hat, Ugly Kid Joe hat,
Michael Monroe hat.
Ugly Kid Joe kann ich nicht verstehen. Nichts gegen ihn. Ja. Aber kann ich überhaupt nicht verstehen, weil der war ja eher ein Freund von Phil als von Lemmy.
Mhm.
Dann haben natürlich ein paar Superfans haben die bekommen, die Crew hat die bekommen und ganz schlimm, finde ich, aber das ist meine Meinung. Eddie und Emma, Production und Tourmanagement, haben so eine Patrone bekommen und die haben sich mit der Asche vermischt ein Tattoo von Lemmy stecken lassen.
Kann man mögen, muss man nicht, je nachdem.
Warum soll ich Asche von einem Toten in meine Haut injizieren? Ich verstehe es nicht. Aber nun denn, jeder ist anders, du hast recht, jeder ist anders, gut. Und dann haben sie stolz Bilder geschickt, habe ich nie verstanden. Ja? Warum soll ich irgendwelchen Abfall in meiner Haut? Ja, es ist ja nichts anderes.
Ja.
Es ist Asche. Ja. Kann ich mir auch von meiner Zigarette die Asche nehmen und mir tätowieren lassen? Nun.
Der ist aber nicht von Lemmy geraten.
Ja, das stimmt. Dann haben sie sich ein Lemmy-Tattoo, das haben sie zu Lebzeiten nicht gemacht, aber danach haben sie sich dann irgendwie an die Beine so ein großes Lemmy-Tattoo machen lassen. Gut.
Wie war denn die Zeit nach Motorhead direkt? Du hast noch sehr viel promoted, es sind sehr viele Produkte herausgekommen. Irgendwo ist die ganze Maschinerie meiner Meinung nach immer weitergelaufen. Du hast hier ein Live-Album, da eine Jubiläums-Compilation und so weiter und so fort. Hat es eigentlich, außer dass sie nicht mehr getourt sind, hat das Ganze doch eigentlich gar nicht aufgehört, oder?
Ja und nein. Also es wurde ja relativ schnell, Gott sei Dank, verkündet, dass es Motorhead nicht mehr gibt. Ohne Lemmy kein Motorhead, ohne Motorhead kein Lemmy. Ist auch, alles andere wäre auch schlimm gewesen. Wen hätte man denn ersetzen können?
Nee,
ja,
nee.
Das geht gar nicht. Ja, dann gibt es ja ein Kilmister Trust. Das ist also, was passiert ist, nachdem Lemmy das Testament, so wie er es gemacht hat. Und in diesen Trust gehen die ganzen Einkommen, also sprich GEMA, Royalties,
okay.
Und. erstmal war ja so ein bisschen Stopp, logischerweise, nach der ganzen Aktion. Dann gab es viele Nachrufe, dann gab es immer noch viele Special-Magazine und, mhm. Von England bis Spanien. Das war okay. Und irgendwann hat dann das Management die frei gewordenen CDs beziehungsweise Titel komplett an BMG verkauft. Mhm. Und da war klar, dass die einfach da neue Packages machen und dann, wie das jetzt bei vielen gemacht wird, bei Black Sabbath, bei Dio. Ja, ja. Und dann warten 30 Jahre das Album, ja. 40 Jahre Hammersmith und mit neuem Repackage, mit unreleased Sachen. Es gibt halt bei Motorhead keine neuen Songs mehr. Motorhead, also Lemmy war nie jemand, das Album hat 10 Songs und dann wurden 10 Songs geschrieben. Ja. Nicht 11 und nicht 12. Ja. Ende der Geschichte. Ist nicht wie bei Bruce Springsteen, der die Schublade aufmacht oder bei Gene Simmons und 150 Lieder findet, die ja. er gerade mal geschrieben hat. Das gibt es bei denen nicht. Das heißt also, Silver Lining hat noch ein paar Alben, die werden aber, glaube ich, nächstes Jahr komplett frei und der Rest ist ja schon rein bei BMG. Und dann haben sie halt die Packages gemacht, einmal mit so einer Lederjacke bei Ace of Spades und dann war ich immer noch in die Promotion involviert und die haben eigentlich auch noch ganz gut verkauft, weil für einen Fan ist es so, ja, da ist zwar nichts Neues, aber das ist das Live-Album von Glasgow 1975 und da ist das in Berlin von 1900, was weiß ich. Ja. Also so irgendwie als Bonus-Tracks und dann gibt's dazu Fotos, die manche vielleicht noch nicht gesehen haben und Fans kaufen das. Ich denke, irgendwann ist Schluss damit. Also Schluss auch, dass die Fangemeinde solche Sachen kauft. Weil sie haben ja Motorhead trotzdem noch im Herzen. Sie spielen es ja trotzdem noch. Und die Radiostation, wie ihr, spielt das ja auch noch. Ja. Darum geht's gar nicht. Aber du kannst ja nicht immer nur die Fans verarschen, indem du das Package nochmal neu verpackst und unheimlich teuer. Also ich keine Ahnung. Es ist ja irgendwann mal ein Limit, weil es gibt ja nichts Neues. Es ist ja nicht so, dass man irgendwo sagt, der Song ist irgendwo noch nie veröffentlicht worden. Das gibt's ja bei Motorhead nicht. Das gibt's ja nur bei dem Lemmy Solo, was wahrscheinlich im Leben nie veröffentlicht wird, weil es einfach da Diskrepanzen gibt zwischen dem, wo Lemmy es aufgenommen hat in Berlin und dem Management und daher denke ich, wird es nie veröffentlicht werden. Mhm. Obwohl 3 Songs ja eh schon in der Doku zu hören waren oder 2 Songs, also ein paar Songs sind ja schon da drauf, aber ansonsten wird es da im Sande verlaufen und es ist auch insofern, es ist schlimm für die Fans, aber doch nicht so schlimm. Wir haben festgestellt, Lemmy hat ja ein paar Solo-Sachen gemacht und komischerweise Lemmy ohne Motorhead verkauft sich nicht so gut wie Lemmy mit Motorhead. So wie das bei vielen Künstlern ist. Solo-Alben sind einfach nichts. Es gibt vielleicht Ausnahmen. Aber guck, Rob Halford, Solo, Rob Halford mit Judas Priest ist eine ganz andere Schiene. Vielleicht wird Bruce Dickinson wird uns jetzt da was anderes beweisen, dass er sein Solo macht, dass er vielleicht genauso gut oder besser ist als Maiden, Bruce mit Maiden. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise war Lemmy ohne Motorhead und Motorhead ohne Lemmy nie ein großer Verkaufsschlager. Dazu kommt, dass die Band sowieso nie große Verkäufe hatte. Wie gesagt, Bad Magic war die einzige goldene. Motorhead war immer eine super Tourband und eine super Merchandise-Band. Ja. Aber sie war nie ein Garant für riesige CD-Verkäufe. Ja. Das war Motorhead nie. Nie.
Du hast vorher Headcat erwähnt. Mhm. Ich habe, wenn es hochkommt, ein Album bei mir im Gedächtnis von denen. Ich weiß gar nicht, wie viel Lemmy da mit dieser Band auch gemacht hat. Sie haben eigentlich primär klassischen Rock'n'Roll gespielt, oder?
Die haben richtig Rock'n'Roll gespielt. Also genau. So Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, sowas.
Genau.
Also richtig cool, auch eigene Songs dafür geschrieben. Super, der mit Danny B. Harvey und Slim Jim, echt cool. Die haben ein Album, ich weiß gar nicht, die hatten 2 Alben, glaube ich, bei Cleopatra in Amerika. Mhm. Und das letzte habe ich gemacht, das ist über Wendy Dio gelaufen.
Oh, okay.
Jetzt, die letzte Promotion war Live in Berlin, das Live-Album, weil ich das ganz wichtig fand. Die haben 2 Konzerte gespielt, nämlich 1 in London und 1 in Berlin. Mhm. Und keiner hat sich dafür interessiert, aber ich habe gesagt, ich möchte, dass das aufgenommen wird.
Ja.
Und das ist jetzt veröffentlicht worden über BMG.
Ja.
Das war schon cool, weil das so weil kleine Venues, Lemmy in seinen roten, blauen oder gelben Schuhen, ja, in diesen Rockabilly-Schuhen. Er sah genauso aus, er hatte nur das Hemd gewechselt, das war ein bisschen mehr Country, dass er da so ein bisschen anders aussah. Aber schon geil, weil du weißt ja, Slim Jim da im Stehen sein Ding macht. Das war schon echt cool.
Mhm.
Und die waren sehr nett, aber so viel... Ja, das war ja nicht so viel wie Motorhead, aber es hat ihm Spaß gemacht, er hätte es mehr gemacht, aber dadurch, dass sie ja mindestens 2-mal im Jahr getourt sind, plus Festivals, hat er einfach auch die Zeit nicht mehr gehabt, ne?
Ja, ist klar.
Aber das hat er schon geliebt. Allein schon, wenn er seine Rockabilly-Schuhe angezogen hat, das sah so anders und so cool aus, das fand ich schon echt...
Komm, du hast vorher mal eine Schuh-Anekdote erwähnt, erzähl dir mal.
Ah, okay.
Komm, erzähl mal.
Okay, wir sind in London und irgendwie war Lemmy so ein bisschen pissig und hat auch seinen Personal Assistant angemacht und dann hat er uns alle reingerufen, weil er seine Stiefel nicht angekriegt hat. Na, er ist ja dick und was weiß ich, was da los ist. Und hat da rumgefummelt und hat da rumgemeckert. Und kommt in seine Stiefel nicht rein und irgendwann guckt sein Personal Assistant und sagt, ja, Lemmy, musst du mal die Socken rausnehmen, dann kommst du auch rein. Und wir uns alle totstand. Fand er nicht witzig. Genauso wie er es nicht witzig fand, weil der hat's ja da denke ich, oh Lemmy, du bist echt ein Ferkel, muss ich wirklich sagen. Lemmy hat natürlich on Tour mit Just for Men seine Haare und seinen Bart immer gefärbt, ja, in tiefschwarz. Und die Marke ist Just for Men. Und das hat er immer im Hotelzimmer gemacht, die ja vorrangig weiße Handtücher haben. Da denke ich, ey, was für ein Ferkel, was für ein Ferkel. Dann ist Lemmy da mit dem weißen Bademantel, mit den weißen Handtüchern um den Kopf, ja, da unter die schwarze Farbe. Und dann hat er seinen Bart, das hat er mal allein gemacht, ne, das brauchte ich nicht. Und dann kommt er rein und der Bart ist ja auch dann so schwarz angemalt und ich komme da rein. Und alles, was ich mache, ist, ja, ich kann mich nur totlachen. Das fand er überhaupt nicht witzig, da war er echt sauer. Was ist so komisch? Dann sage ich, ja, es sieht schon ein bisschen seltsam aus, ja. Aber das war ihm sehr wichtig, das Haare färben war ihm sehr wichtig. Und wo ich auch immer irgendwie gemeckert habe, das hat er ja dann am Ende gemacht, immer wenn ich in sein Zimmer kam, egal wann, hat er immer breitbeinig gesessen, mit dem Bademantel aber nichts unter. Und ich meine nicht, dass das alles so toll aussieht, aber ich kann da auch nicht mehr helfen. Ich muss dann immer auf den Schniedel starren. Und dann sage ich irgendwann, Lemmy, tu mir noch einen Gefallen, bitte. Entweder Beine zusammen oder zieh dir eine Unterhose an, weil ich will es nicht, aber ich gucke immer auf deinen Penis. Ah, okay. Und dann ist er gegangen und hat sich halt eine Hose angeguckt. Aber ich will damit sagen, wie unschuldig frei, ne, er war in Bezug auf mich und daran, weil ich ja immer einen Schlüssel für sein Zimmer hatte, da war ja keine Scheu, ne, überhaupt nicht. Ne? Ich habe nur gesagt, es stört mich, weil ich da mal hingucke. Ich will da nicht, aber ich muss da mal hingucken. Ja, das hat er dann auch gemacht. Aber er hat schon immer im Bademantel oder Speedos die Tür aufgemacht. Das hat ihn nicht interessiert. Nein, überhaupt nicht.
Ich glaube, damit belassen wir es für diese Ausgabe, ja. Meine Damen und Herren. Mehr Schniedel gibt's in der nächsten Folge. Da kommen wir dann zum Männer. Nein, egal, wir werden es schon sehen.
Und zu den Unterhosen von David Coverdale.
Ach du liebe Güte, da kommt da einiges auf uns zu. Bis zum nächsten Mal.
Das war Backstage Pass, der Rockantenne-Podcast mit Geschichten der Rockstars hinter den Kulissen. Jeden Monat neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Geschichten aus dem Rockzirkus. Übrigens, in der Rockantenne-App hörst du alle Rockantenne-Podcasts. Und obendrauf unsere 30 kostenlosen Radiostreams. Gleich downloaden und App rocken.